Aufbrechen, Umgestalten. Die Podcast-Reihe zur feministischen Kanonkritik.
Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Aufbrechen, Umgestalten mit Amelie Stewart und mir, Hannah Wallenfels. Nachdem wir beim letzten Mal allgemeiner über den philosophischen Kanon, seine Bedeutung und Wirkmacht gesprochen haben, wollen wir diesmal mit unserem Gast Katharina Schulz vor allem über den philosophischen Kanon in der Schule sprechen.
Katharina Schulz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Göttingen und promoviert im Bereich Philosophiedidaktik zum philosophischen Kanon. Zuvor hat sie nach ihrem Lehramtsstudium in Köln als Lehrerin für Philosophie und Englisch gearbeitet. Das Thema ihrer Promotion lautet Diversität im schulischen Philosophiekanon. Katharina, magst du zum Einstieg etwas mehr zu deinem Forschungsprojekt erzählen?
Ja, gerne und vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und mit euch über den Kanon sprechen darf heute. Ich versuche in meinem Projekt zu begründen, warum das eigentlich gut wäre, dass der Kanon in der Schule diverser sein sollte, als er aktuell ist. Und dafür habe ich im Prinzip so drei Teile in meinem Projekt. Der erste Teil ist, dass ich versuche, möglichst genau zu charakterisieren, wie der schulische Philosophiekanon aktuell aussieht, weil es ist gar nicht so einfach festzustellen. Und das ist dann die Grundlage für die theoretischere Auseinandersetzung. Und in diesem Teil, da gehe ich so drei verschiedenen Begründungsansätzen nach. Der erste ist, dass ich schaue, wie sich der Kanon pädagogisch, didaktisch für die SchülerInnen auswirkt, weil meine These ist, dass es da so gewisse Effekte gibt und das, was mit den SchülerInnen macht, was ihnen da präsentiert wird. Der zweite Begründungsansatz wäre, sich die Philosophiegeschichte anzuschauen und wie die dargestellt wird durch den Kanon. Und da kann man, glaube ich, so gewisse Verzerrungen feststellen. Und der dritte Begründungsansatz wäre, dass ein diverserer Kanon besser im Einklang ist mit so allgemeinen philosophischen Prinzipien wie Objektivität und Universalität. Und dann gibt es noch so einen dritten Teil von dem Projekt. Da soll es um die Umsetzungsperspektive gehen, also um wirklich zu zeigen, ein diverserer Kanon ist nicht nur theoretisch möglich, sondern auch praktisch umsetzbar.
Wow, wahnsinnig viel. Wir fanden ja wahnsinnig spannend, dass du quasi beginnst in dem Moment, wo die meisten Menschen Philosophie zum ersten Mal begegnen, nämlich an der Schule. Vielleicht können wir da nochmal anfangen, um einzusteigen und zu überlegen, ob das dann auf alle zutrifft. Also wer hat überhaupt Philosophie in der Schule und wie kommst du da an Daten? Was guckst du dir an, wenn du sagst, erstmal eine Basis zu schaffen, rauszufinden, was da überhaupt vermittelt wird im schulischen Kanon?
Ja, sehr nachvollziehbar die Frage. Also es haben nicht alle Menschen, die in der Schule sind, Philosophie oder Ethikunterricht. Da gibt es ganz verschiedene Bezeichnungen, auch je nach Bundesland. In Niedersachsen zum Beispiel heißt das Werte und Norm. Und also ne, das sind so verschiedene Fächerzuschnitte. Und da muss man unterscheiden zwischen der Sekundarstufe 1 und der Sekundarstufe 2. In der Sekundarstufe 1 hat Philosophie oder Ethik oder Werte und Norm den Status als Ersatzfach oder als Alternativfach zum Religionsunterricht. Das heißt, diejenigen SchülerInnen, die nicht im Rallye-Unterricht sind, die sind dann im Philosophie- oder Ethikunterricht. In der Oberstufe sieht es aber anders aus, weil da ist Philosophie ein Wahlfach. Da können SchülerInnen sich aktiv entscheiden, ob sie daran teilnehmen wollen oder nicht. Genau, und in allen Bundesländern gibt es so verschiedene Fächer, die aus dieser Fächergruppe sind. Und es wird immer mehr, würde ich sagen. Es wird immer mehr auch angenommen im Vergleich auch vielleicht zum Religionsunterricht. Genau, und da hattet ihr noch gefragt nach der empirischen Forschung, die ich mache, um den Kanon zu charakterisieren. Ja, und also meine These ist, dass der Kanon ein impliziter ist und das heißt, dass der nicht behördlich vorgegeben ist, sondern
also niemand schreibt vor, wie im Deutschunterricht, wie man das kennt, wo es diese drei Werke gibt, die man in einem bestimmten Jahr gelesen haben muss. Das ist für Philosophie nicht so.
Das muss man so ein bisschen ausdifferenzieren, glaube ich.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann stehen in den Lehrplänen zum Teil Themen, also wie Umgang mit Tieren oder Gerechtigkeit. Mein Philosophieunterricht ist schon ein bisschen her, aber wir hatten als Thema Zeit. Und dann blieb es so den Lehrenden überlassen, zu überlegen, welche Philosophen oder Philosophinnen da geeignet wären für die Klasse. Kann ich mir das so ungefähr vorstellen?
Ja, es kommen noch andere Ebenen hinzu. Und zwar gibt es ja noch die Lehrmaterialien, also vor allem die Schulbücher sind sehr prägend für den Unterricht. Mit denen wird sehr viel gearbeitet. Und die sind im Prinzip ja auch eine Interpretation vom Lehrplan. Also die setzen das um, was in den Lehrplänen skizziert wird. Und dann gibt es auch noch die Abiturvorgaben für zumindest die Bundesländer, wo es ein Zentralabitur gibt. Da werden dann auch wiederum konkrete AutorInnen genannt. Das sind aber gar nicht so viele. Ja, und ich würde sagen, auch noch hinzu kommt das Lehramtsstudium, weil die Lehrkräfte und auch die Personen, die in den Schulbuchkommissionen mitarbeiten oder die an Lehrbüchern arbeiten, die sind ja auch geprägt und beeinflusst durch ihr eigenes Lehramtsstudium, ihre eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse, die sie da erworben haben. Genau, also das sind so ganz verschiedene Ebenen, die zusammenspielen, wenn wir uns anschauen, was ist eigentlich der schulische Kanon. Genau.
Und das hast du dann ausgewertet? Also dir angeguckt, was in den Schulmaterialien drinsteht und was in der Schule dann passiert?
Wie lief das ab? Genau, ich bin noch dabei und ich schaue, meine Stichprobe besteht aus drei verschiedenen von diesen Materialien. Das sind die Schulbücher, die Abiturvorgaben und die Lehrpläne wirklich für alle Bundesländer. Und ich habe bisher die Schulbücher ausgewertet. Und zwar habe ich das eingegrenzt nur auf Oberstufenschulbücher und auf einen gewissen Zeitraum auch nur. Genau, und das ist jetzt fast fertig und ich kann vielleicht kurz die Ergebnisse auch nennen.
Auf jeden Fall.
Ja, gerne. Also ich habe mir angeschaut, wie die Genderverteilung ist zwischen den vorkommenden PhilosophInnen und ich habe einen Anteil von 5,8% PhilosophInnen ausgemacht in den Büchern, genau.
Was überraschenderweise sogar noch leicht besser ist als in den Einführungen an der Uni. Ich habe das gleich mal ausgewertet für die Uni und kam da auf eine Verteilung von 121:3 für die allererste Einführung in die Philosophie. Obwohl 5%, wie viel waren es?
5,8%.
Ja, katastrophal klingt, scheint das eine Basis zu setzen, die sich später fortschreibt.
Ja, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe aus meiner eigenen anekdotischen Beobachtung vermutet, dass es an den Unis schon ein bisschen besser aussieht, aber das ist wahrscheinlich auch sehr divers, abhängig von den verschiedenen Instituten.
Kannst du denn was sagen zu Unterschieden in den Bundesländern? Hast du dir das angeguckt? Gibt es da interessante Unterschiede?
Also ich habe bisher mit den Schulbüchern angefangen und die sind immer für verschiedene Bundesländer zugelassen. Aber da gibt es auch ganz große Schwankungen. Also ich habe ein Buch vor Augen, da kam eine einzige Philosophin, nur Hannah Arendt, drin vor. Und es gab andere Bücher, da war es ein Anteil von 9% immerhin. Also das ist auch sehr unterschiedlich tatsächlich, je nach Verlag.
Aber wenn ich das richtig verstehe, muss man diese Bücher nicht nutzen. Also die sind ein Angebot. Man kann auch sagen, man möchte sich an dem Lehrplan orientieren, aber frei wählen, welche Texte man möchte.
Ja, das ist ganz richtig. Ich glaube, hier kommen so verschiedene Aspekte jetzt zusammen. Also im Prinzip können Lehrkräfte selber interpretieren, wie sie jetzt umgehen mit den Vorgaben. Aber das ist ja auch eine Ressourcenfrage und Lehrkräfte haben sehr, sehr viel zu tun an einer Schule. Und genau, hinzu kommt, was ich eben schon sagte, sie sind vorgeprägt durch ihre eigene Ausbildung, die sie im Studium erfahren haben. Und ja, wenn sie jetzt sehr, sehr engagiert sind und wirklich motiviert sind, dann können sie vielleicht eigene Unterrichtsmaterialien entwickeln, wenn es Texte gibt, an die man gut drankommen kann, die für die Schule schon irgendwie aufbereitet sind oder die sie selber aufbereiten. Also ja, das ist theoretisch möglich, aber dieser Aufwand ist extrem groß. Und da kann man nicht von ausgehen, dass alle Lehrkräfte da die Kapazitäten haben, um das tatsächlich umzusetzen. Also ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Hebel. Da kommen wir sicher später nochmal auch drauf, dass da ja andere Angebote gemacht werden müssen für Lehrkräfte, auf die sie auch gut zurückgreifen können.
Ja, total gut. Jetzt, bevor wir zu den Hebeln kommen, vielleicht könnten wir hier noch die Gründe einschieben, die ja quasi mitschwingen. Ein Grund scheint ja zu sein, die individuell sehr viel größere Arbeit, die es für engagierte Lehrkräfte tatsächlich bedeutet, einen diverseren und vielfältigeren Kanon in ihrem schulischen Unterricht anzubieten. Es klang so an, als ob du möglicherweise auch noch andere Gründe im Blick haben könntest, warum sich das über so einen langen Zeitraum hält. Also warum wir heute wahrscheinlich ähnliche Zahlen im Schulunterricht sehen wie vor 20 Jahren, obwohl wir über das Thema durchaus ja reden.
Das, also finde ich wirklich jetzt einen guten Punkt, der auch im Zusammenhang mit deiner Praxiserfahrung steht. Also deswegen finde ich es auch so spannend, mit dir zu reden, weil wir ja eher die Seminarräume kennen. Wie war das für dich in der Zeit, als du Lehrerin warst? Ich nehme mal an, dass du dir schon damals diese Fragen gestellt hast. Wie war das im konkreten Lehralltag?
Ja, spannende Frage. Also ich habe schon natürlich immer geschaut, was gibt es noch so links und rechts abseits von den gängigen Materialien vielleicht und wo findet man vielleicht auch irgendwie online noch leicht verfügbar weitere Quellen. Genau, ich glaube, eine Schwierigkeit ist, das irgendwie noch unterzubringen und es auch in Verbindung zu bringen. Also jetzt vielleicht neue Texte oder neue Gedanken, Theorien, mit den Vorgaben, die es gibt oder mit den Themen, die bisher schon etabliert sind, ne? Und das ist manchmal gar nicht so leicht, es fehlt ja auch irgendwie die Expertise. Also wenn man sich erstmal selber jetzt nochmal ein neues Werk aneignen muss, vielleicht kennt man den Kontext gar nicht so richtig, man weiß nicht, über welche Debatte sich das bezieht.
Es gibt quasi eine Fahrtabhängigkeit. Man hat es genauso gelernt, man hat es so vermittelt bekommen und es ist wahnsinnig aufwendig, dann da einen Umschwung vorzunehmen und es in anderen Konstellationen zu unterrichten, weil man sich erstmal ganz neues Wissen und Konstellationen aneignen muss. Ist das sowas?
Mhm, ja, ganz genau. Ich nehme an, dass so eine gewisse Reproduktion ja auch stattfindet, wenn wir uns eben die Lehrpläne anschauen. Das war eben auch so ein bisschen der Punkt, dass die ja häufig das weitermachen, was schon so bewährt ist quasi. Und das kann man ja auch verstehen, ne? Weil das ist irgendwie effizient. Da gibt es schon viel zu. Manche AutorInnen kommen auch immer wieder in den Abiturvorgaben vor, in den Schulbüchern. Ne? Die ähneln sich auch. Also das habe ich in meiner Analyse auch gefunden, dass manche Philosophinnen auch erfreulicherweise in vielen Büchern vorkommen. Aber das sind dann eben auch immer dieselben, oder? Die kommen dann zu ganz ähnlichen Themen immer wieder vor.
Ich meine, ich kann das auch verstehen. Mir fällt gerade ein Student ein in einem Einführungsseminar und der kam dann am Ende der Stunde und sagte, er würde gerne eine Hausarbeit schreiben über das Gesamtwerk von Albert Camus. Und dann habe ich halt gelacht und meinte, das klingt super, aber das geht nicht, weil dann, um das adäquat bewerten zu können, müsste ich ja dieses Werk auch lesen für eine Seminararbeit. Und das kann ich gar nicht leisten bei 30 Studierenden in einem Seminar. Und ich kann mir vorstellen, dass das in der Schule ähnlich ist, dass man dann sagt, naja, aber also ich kann zwar Inputs geben thematisch, aber ich muss sie am Ende auch bewerten. Also man hat eben auch diesen institutionellen und strukturellen Druck.
Ja, auf jeden Fall. Also da fallen mir zwei Sachen so ein. Zum einen das, was ich natürlich selber damals in der Uni gelernt habe und wo ich mich auch sicher mit fühle und was ich auch gut vermitteln kann. Und das muss man sich auch irgendwie zutrauen als Lehrkraft. Ja, jetzt mal eine ganz neue Theorie einzubringen, vielleicht von einer Philosophin, die ja auch nicht innerhalb der westlichen Tradition verortet ist, sondern irgendwo anders und da kennt man sich vielleicht gar nicht so gut aus. Und eine andere Sache, so eine Anekdote aus meinem eigenen Unterricht damals, da hat zum Beispiel ein Schüler aus der 5. Klasse mich einmal nach einem bestimmten syrischen Philosophen gefragt und da kannte ich mich dann auch wieder gar nicht aus. Und habe dann aber selber so erstmal angefangen, darüber nachzudenken auch, ja, warum kenne ich mich da eigentlich gar nicht aus und warum habe ich diesen Namen denn noch nie gehört und war genau in der Situation, die du eben beschrieben hast. Also auf der einen Seite wäre ich ihm total gerne gerecht geworden, hätte ihm da gerne einen Text liefern können, aber ja, wo komme ich denn her? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich den immer selber verstehe und philosophisch einordnen kann? Und wie kann ich den auch didaktisieren? Ne? Also die Texte, selbst wenn wir welche finden, also wenn wir Quellen haben, wenn die übersetzt sind, das ist ja auch noch nicht gegeben.
Ja, aber diese kleine ehrliche Anekdote zeigt ja, finde ich, was uns, glaube ich, immer durch alle Folgen hindurch begegnen wird, inwieweit die Frage nach Geschlecht und Kanon häufig auch eigentlich sehr, sehr schnell intersektionale Themen berührt. Mhm. Also inwieweit dein Forschungsprojekt, obwohl es ja ursprünglich mit der Geschlechterverteilung anfing, eigentlich ganz schnell andere Ausschlüsse auch berührt. Dass also wir nicht nur die Frauen in den Lehrtexten wahrscheinlich weniger finden, sondern wir nicht-westliche Stimmen weniger finden und ganz schnell bei der Frage sind, was zählt überhaupt als Philosophie dann, oder?
Auf jeden Fall, das ist auch eine ganz wichtige Frage und in meinem Promotionsprojekt tatsächlich habe ich diese beiden Säulen, dass ich mir auch diese Ausschlüsse anschaue und auch diese Unsichtbarkeiten anschaue und ich denke auch, dass es auf jeden Fall zusammenhängt und sich da ganz viele Parallelen einfach auch auftun. Also ne, mit so Ausschlussmechanismen beispielsweise, die sowohl Gender betreffen, aber auch die nicht-westlichen Traditionen.
Genau, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und der ist ja gerade im schulischen Kontext gar nicht zu unterschätzen. Also diese Wirkmacht des Kanons, was du eben auch gesagt hast mit den Ausschlussmechanismen, und auch der Normalisierung. Also es wird ja durch den Kanon ein bestimmtes Bild vermittelt, das unglaublich stark ist und subtilerweise eben auch so ein Normalbild mitträgt.
Ja, klar. Also wer sind die Personen, die hochwertige Philosophie produzieren? Ja, das sind weiße Männer aus dem Westen, aus dem sogenannten Westen. Mhm. Ne? Und da sind wir vielleicht auch dabei, welche Probleme vielleicht mit dem Kanon zusammenhängen, wie er gängig ist in der Schule. Da finden sie nämlich nicht alle SchülerInnen drin wieder. Also in diesem Bild des weißen Mannes, da kann man sich sehr gut vorstellen, dass da einige, vielleicht auch SchülerInnen, das Gefühl haben, also das, was hier passiert, das hat vielleicht gar nicht unbedingt was mit mir zu tun. Oder ich gehöre nicht unbedingt zu der Gruppe von Menschen, die qualifiziert philosophische Gedanken produzieren können, die ernst genommen werden, die eine Rolle spielen in solchen Diskursen.
Jetzt könnte man ketzerisch sagen, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Im Chemieunterricht dachte ich auch, das ist es irgendwie nicht für mich. was ist das? Also, ich teile das natürlich nicht, aber man könnte jetzt sagen, naja gut, einige Fächer sind halt schwieriger als andere. Aber das ist es nicht, ne? Philosophie scheint ja was Grundlegenderes zu sein.
Ja, das hat ja auch was mit den Zielen des Unterrichts zu tun. Was möchte man denn mit Philosophieunterricht in der Schule erreichen? Also wir wollen ja sicherlich nicht, das denke ich jetzt, dass wir möchten, dass alle SchülerInnen ein Philosophiestudium aufnehmen oder eine Karriere in der Philosophie vor sich haben. Ne? Wir wollen ja das Denken schulen, wir wollen die Argumentationskompetenz schulen, wir wollen, dass die SchülerInnen an Diskursen teilhaben können und da qualifiziert teilnehmen können. Ja, und wenn aber einige SchülerInnen vor allem oder Personen, die sich nicht mit den mit den kanonischen PhilosophInnen identifizieren können oder das weniger können, wollen die ja nicht von vornherein ausschließen und dass sie sich weniger willkommen fühlen, dass sie sich weniger zugehörig fühlen in irgendeiner Form zu dieser Disziplin. Ja, und dass sie ihre eigenen philosophischen Gedanken weniger ernst nehmen können. Also das scheint mir schon ein echtes Problem zu sein, was sich auch auswirken kann auf die Freude am Fach, darauf, ob sie sich trauen, ob sie sich ermutigt fühlen, sich zu beteiligen, ob sie ihre eigenen Gedanken einfach ernst nehmen können.
Was sich ja definitiv auch auf die Studienwahl nachher auswirkt und vor allem den Verbleib im Studium. Man sieht das ja, wenn wir den Chemieverbleib nochmal, Vergleich vielleicht nochmal sehen, ja, dass in der Chemie zwar auch wesentlich weniger Frauen als Männer anfangen zu studieren, aber die Philosophie so ein Phänomen hat, das man Leaky Pipeline nennt, wo quasi 50% weibliche Studierende anfangen, aber die Abbruchquote sehr, sehr viel höher ist. Also während in der Informatik, da weiß ich zufällig die Zahlen für Chemie nicht, aber die dürften vielleicht ähnlich sein, in der Informatik 19% Frauen anfangen zu studieren, sind nachher 18% Professorinnen. Der Unterschied ist nicht so hoch dramatisch. Mhm. In der Philosophie fangen 53% an und es endet nachher bei 13-14%. Da ist diese Pipeline also besonders leakig.
Genau.
Das hat vielleicht ja auch was damit zu tun.
Das könnte sein und gerade in Nordamerika gibt es ja einige Studien dazu, inzwischen auch ein paar in Deutschland, die sich damit auseinandersetzen, welche Faktoren eigentlich dazu führen, dass Personen, die sich selber weiblich verstehen, dass die überproportional häufig die Philosophie verlassen mit zunehmender akademischer Stufe. Und das ist natürlich jetzt in der Schule nochmal was anderes, aber ich glaube, was so ein Faktor ist, eben dieses die Rolle von Vorbildern, Repräsentation, fühlt man sich dann in irgendeiner Form zugehörig, dass das schon eine Rolle zu spielen scheint. Und genau, das ist doch das, was ich gerade mit KollegInnen zusammen versuche, in der Schule zu erheben. Also wir haben gerade eine quantitative Studie angefangen, in dem wir SchülerInnen genau das versuchen, also die dazu zu befragen, inwiefern das eigentlich eine Rolle für sie spielt, ob sie das wahrnehmen als Kategorie, die Gender-Zugehörigkeit, beispielsweise von den vorkommenden PhilosophInnen, ne? Und ob das, was sie so für Selbstüberzeugungen haben, weil das ist, glaube ich, schon wichtig, wenn Philosophie als weiß, männlich, rational wahrgenommen wird und man vielleicht so ein anderes Selbstbild hat, dann könnte eben dieser Eindruck, den ich eben skizziert habe, entstehen, ja, das, was da passiert, das ist irgendwie nichts für mich oder das hat nichts mit mir zu tun.
Ja, und fast noch schlimmer, oder? Es führt zum Beschweigen. Also wenn ich Philosophie verstehe als die Disziplin, die die Frage im Zentrum hat und das, was du jetzt beschreibst, das sind ja alles Mechanismen, die im Prinzip Leuten suggerieren, ganz egal, ob Geschlechtszugehörigkeit oder, also das, da ist die intersektionale Perspektive, glaube ich, super wichtig, dass es einige Menschen dann im Klassenzimmer gibt, die einfach suggeriert bekommen, aber meine Fragen kommen nicht vor. Die Fragen, die ich habe, die ich mir stelle, oder auch die Probleme, die Fragen an die Welt tauchen nicht auf. Mhm. Also sind es wahrscheinlich meine eigenen Fragen, aber die andere nicht teilen. Ne? Ja. Also auch so eine Vereinzelung.
Genau, die vielleicht auch einfach nicht philosophisch sind. Also das, glaube ich, sehen wir sowohl beim akademischen als auch beim schulischen Kanon, dass die Themen und Probleme, philosophischen Probleme, die da drin sind, die sind in irgendeiner Form als philosophisch relevant eingestuft. Und es sind auch ganz bestimmte Bereiche und Teildisziplinen der Philosophie, die da vorkommen. Andere Bereiche, mit denen sich historisch gesehen vielleicht auch mehr Philosophinnen auseinandergesetzt haben, die kommen im Kanon nicht vor. Und die laufen dann Gefahr, eben als unphilosophisch in Anführungszeichen betrachtet zu werden. Das hängt auch manchmal mit den Ausdrucksformen zusammen, mit der Art Genre.
Hast du vielleicht ein Beispiel für einen Bereich, der eher nicht mehr vorkommt oder zu wenig vorkommt?
Ja, ich denke, das sind Fragen aus der Sozialphilosophie beispielsweise, feministische Philosophie ist so ein Klassiker, der unterrepräsentiert ist, würde ich sagen. Und ganz viel mehr, ich denke, man könnte es so ein bisschen zusammenfassen, Themen, die eher so als weich vielleicht konnotiert sind, teilweise als weiblich konnotiert sind, zu denen natürlich nicht nur Frauen sich Gedanken machen, aber ja, das manchmal eben so eine Art Konnotation hat und die gelten halt eher als unphilosophisch.
Da wären wir vielleicht bei den möglichen Hebeln angekommen. Also das klingt ja so, als ob die Erweiterung nicht nur der Personen, die man beachtet, sondern auch der Themen, die überhaupt als philosophisch gelten könnten, eventuell auch ein möglicher Hebel sein könnten, was eine Diversifizierung des schulischen Kanons angeht, oder?
Ich glaube, das ist auch noch es könnte auch noch eine Begründung tatsächlich sein, weil eine These, die ich auch aufstelle und der ich nachgehe, ist, dass durch eine thematische Erweiterung auch SchülerInnen profitieren, da gibt es dieses Konzept von hermeneutischen Ressourcen und fehlenden hermeneutischen Ressourcen. Und da geht es um bestimmte Begriffe, Konzepte und Analysezugänge zu bestimmten Fragen und zur Welt sozusagen. Und ne, das passt zu dem, was ich eben sagte, was sind eigentlich die Ziele des Unterrichts und was brauchen SchülerInnen, um diese Ziele zu erreichen. Und wenn die Idee ist, dass wenn man bestimmte Dinge in der Lebenswelt vorfindet, man aber keine passenden Begriffe oder Konzepte oder Analysezugänge hat, um diese Probleme zu bearbeiten, dann haben wir ein Problem. Mhm. Ja, dann kann man nicht adäquat mit diesen Problemen umgehen und die nicht richtig reflektieren. Also es gibt dieses ganz bekannte Beispiel von Miranda Fricker zur sexuellen Belästigung. Und bevor es diesen Begriff gab, konnten Personen, die von sexueller Belästigung betroffen waren, sowas sagen wie, ja, das hat sich irgendwie nicht so richtig gut angefühlt oder jemand ist mir vielleicht zu nahe gekommen oder das war irgendwie schwierig, aber sie konnten nicht genau sagen, was ihnen passiert ist in der strukturellen Dimension, das Erfassen, dass sie sexuell belästigt wurden. Und man kann sich vorstellen, dass es noch viele weitere Dinge gibt, die einem im Leben begegnen, wo man noch keine passenden Begriffe zu hat. Und das ist problematisch, wenn man Dinge nicht in der ganzen Dimension, vielleicht auch in der strukturellen Dimension erfassen und kritisieren kann. Mhm. Genau, und ich denke, dass so eine thematische Erweiterung des Kanons, um nochmals den Bogen zurückzuschlagen, dazu beitragen kann, dass noch weitere Fragen, Probleme der Lebenswelt von SchülerInnen erschlossen werden können.
Ist auch ein wunderbarer Appell daran, wie wichtig Philosophieunterricht allgemein ist, den ich sehr schön finde. Ich habe irgendwie vorgestern in der kurzen Vorbereitung zu dieser Sitzung nochmal gelesen, dass im 19. Jahrhundert Philosophieunterricht verpflichtend war. Und einer der Gründe, warum es abgeschafft wurde als verpflichtendes Schulfach, war die irgendwie wirre Annahme, dass Philosophie nicht erlernbar sei, sondern quasi eine Begabung, die Menschen halt hätten oder nicht. War nicht unbedingt die absolute Mehrheitsmeinung, aber eine der Meinungen, die artikuliert worden sind, in dem Bestreben ist, als notwendiges Schulfach abzuschaffen. Und genau die Bedeutung, die das Erlernen von Hinterfragen, Techniken des Hinterfragens, der Begriffszuschreibung, der Ressourcengewinnung da angeht, zeigt ja nochmal, wie fundamental eigentlich Philosophie gerade auch in der Schule oder philosophisches Wissen sein kann.
Mhm, ja, und genau das, denke ich, ist wichtig, dass Lernende wirklich sehen, das hat einen Mehrwert für mich, wenn ich hier mich philosophisch weiterbilde, wenn ich besser für Dinge argumentieren kann, wenn ich Probleme reflektieren kann, die mir begegnen und mit denen ich mich sowieso beschäftige. Genau, und ich glaube, wenn dieses Bild weiter in den Köpfen ist und immer weiter reproduziert wird, dass Philosophie etwas ist, zu dem man ein bestimmtes Talent eben hat oder nicht, dann haben wir echt eine Schwierigkeit. Weil ich glaube, das hängt ja so ein bisschen damit zusammen, wer hat denn eher das Gefühl, vielleicht auch dieses Talent zu haben. Das sind häufig nicht die Schülerinnen. Die haben, also das, wenn man sich diese Studien aus den USA anguckt, zur Unterrepräsentation von Frauen in der Philosophie, da zeigt sich, dass Frauen eben häufig nicht das Gefühl haben, dass sie dazugehören, dass sie dieses besondere Talent haben, so ein Genie für Philosophie, ne? Und das als ein erlernbare Kompetenz darzustellen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich hoffe und bin mir auch eigentlich sicher, dass das schon in der Schule aktuell der Fall ist.
Wir waren ja eben bei den möglichen Hebeln und den Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Und es klang so, als ob dein Forschungsprojekt darauf abzielt, diese vielleicht auch genauer zu identifizieren. Kannst du dazu uns noch was erzählen?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube, es braucht ganz verschiedene Ansätze und Hebel. Und ja, also das eine wäre erstmal, Personen, die bisher nicht sichtbar sind, in der Schule sichtbar zu machen. Und das ist aber gar nicht so trivial. Also wie macht man das jetzt am besten? Wie kommen jetzt zum Beispiel Philosophinnen in den Unterricht? Man könnte jetzt erstmal denken, na gut, wir haben ja schon bestehende Themen und dann fügen wir einfach ab und zu mal noch eine Frau hinzu. Da gab es mal so einen Ausdruck, Add Women and Stir, das hat Karen Warren mal so formuliert, schon in den 80er, Ende der 80er Jahre. Also die Idee ist, dass man ab und zu mal noch eine Frau hinzufügt und dann hat man den Kanon jetzt diversifiziert. Das ist aber anscheinend gar nicht so ganz einfach. Zum einen hat es was damit zu tun, dass dann immer noch viele Themen unterrepräsentiert bleiben, ne, zu denen vielleicht gerade auch Philosophinnen eher forschen. Zum anderen könnte das aber einmal zu so einer Art Tokenism, ich sage gleich noch, was ich damit meine, führen, oder aber auch so ein Narrativ der Ausnahmephilosophin bekräftigen. Und beide sind, glaube ich, nicht so ganz günstig. Mit dem Tokenism meine ich, dass wenn ab und zu mal eine Philosophin eingefügt wird, das so erscheinen könnte wie, das ist jetzt die Repräsentantin der Philosophinnen oder der philosophierenden Frauen und damit leicht so Essentialisierungen verbunden sein könnten. Also das ist so das weibliche Denken oder ne, so das eine Person, die ja sehr individuell ist in ihrem eigenen Denken, als eine Art Stellvertreterin für diese ganze Gruppe der Philosophinnen betrachtet werden kann. Und zum anderen könnte dieses Add Women and Stir-Prinzip dazu führen, dass man eigentlich weiter dran festhält an dieser Überzeugung, ja, eigentlich gibt es nicht so richtig Frauen, die was Signifikantes zur Philosophie oder zur Philosophiegeschichte beigetragen haben, aber das ist diese eine Ausnahme, die war herausragend und da möchte ich gerne noch mal kurz auf die empirischen Daten von den Schulbüchern, die ich erhoben habe, zurückkommen. Ich habe mir nämlich auch angeschaut, ob da Personen sind, die vor dem 20. Jahrhundert gewirkt haben. Und ich habe eine einzige Philosophin gefunden, Elisabeth von der Pfalz, die aus dem 17. Jahrhundert ist und mit René Descartes im Briefwechsel stand. Ja, und da könnte genau dieses Narrativ greifen, ne? Also eigentlich haben Frauen nicht so richtig was Signifikantes beigetragen zur Philosophiegeschichte, aber diese eine, die mit Descartes im Briefwechsel stand, ja, die war was Besonderes, ne? Und das, ich glaube, das bekräftigt es eher. Also hier muss man ganz genau schauen, wie macht man das? Ne? Also wenn wir uns jetzt dazu entscheiden, unterrepräsentierte PhilosophInnen sichtbarer zu machen, dann muss man sich das genau überlegen, wie das am besten funktioniert.
Man ist vielleicht auch ganz schnell bei der Frage, was ist überhaupt die Philosophiegeschichte? Weil dieses Beispiel von, es gibt quasi keine in Schulbüchern genannte Philosophinnen bis ins 20. Jahrhundert, bis dann auf die großartige Ausnahme, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass Philosophie ganz häufig Universitätsphilosophie ist und zu den Universitäten oder zu Promotions- und Habilitationsverfahren Frauen ganz lange ja praktisch ausgeschlossen waren. Das heißt, man müsste wahrscheinlich auch relativ schnell zu den Strukturen und Institutionen kommen, in denen Philosophie überhaupt betrieben wird und den Orten und Quellen, oder?
Wobei das ja lustig ist, weil auch die Universitätsphilosophie noch gar nicht so alt ist. Also wenn ich mir angucke, wer mittelalterliche Philosophen waren, dann waren das Kirchenmänner. Also es ist ja total klar. Das heißt, Leute wie Hobbes oder so, die waren Fürstenerzieher. Die waren auf keinen Fall an einer Uni, weil es einfach die Philosophie als akademische Disziplin in diesem Sinne gar nicht so weit verbreitet gab. Also auch
und vielleicht auch nicht bekannter als Hildegard von Bingen oder so.
Das ist Zeit,
die es durchaus ja auch gab.
Und dann natürlich kann ich davon leben. Also auch dieser Beruf des Gelehrten, der von seiner Philosophie leben kann und zwar auch noch eigene Bücher schreibt, das ist noch nicht so alt. Also auch von Kant haben wir wahnsinnig viele tolle Kommentare zu Texten. Der hat natürlich nie seine eigenen Texte vorgetragen, sondern immer das, was es schon gab. Mhm. Also nur um jetzt mal einen der kanonischen Denker zu nennen. Aber auch die mussten sich irgendwie ihr Brot hart erarbeiten, Kant unter anderem als Billardspieler. Ne?
Also, das wusste ich noch nicht, ich auch nicht.
Also dieses Bild der akademischen Philosophie, die irgendwie auch so zeitlos seit, was weiß ich, der Schule von Athen ist, ist natürlich auch eine gemeine, wie du es vorhin gesagt hast, Verzerrung. Ne?
Ja, genau. Und da würde ich vielleicht nochmal anknüpfen. Und also zum einen, Hanna, du hattest eben von auch der Blick auf die Philosophiegeschichte gesprochen, das auch schon so ein bisschen herausgestellt. Genau, es gibt natürlich ganz verschiedene Perspektiven auf Philosophiegeschichte oder Philosophiegeschichten. Und das wäre vielleicht auch schon mal hilfreich, das klarzumachen, auch in der Schule, dass wir einen ganz spezifischen Blick hier haben auf einen Ausschnitt der Philosophiegeschichte. Und dass es auch noch darüber hinaus und abseits dieses Pfades andere Pfade gibt. Ja, und das passt auch noch zu den Ausschlussmechanismen, die ihr gerade angesprochen hattet. Also auch das wäre vielleicht interessant für SchülerInnen, sich das mal anzugucken. Also was hat denn eigentlich dazu geführt, dass hier nur Elisabeth von der Pfalz in einem einzigen Schulbuch vertreten ist und ansonsten eben nicht? Ist es wirklich so, dass Philosophinnen sich nicht, also dass Frauen sich nicht philosophisch betätigt haben oder woran hätte es vielleicht noch liegen können?
Gibt es da eigentlich schon Ergebnisse von den empirischen Befragungen der Schülerinnen, die du vorhin erwähnt hattest?
Nee, die haben jetzt gerade angefangen tatsächlich. Ja.
Ich bin sehr gespannt dann.
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ja, das ist, glaube ich, total hilfreich, nicht nur Spekulationen aufzustellen, wie SchülerInnen sich eventuell fühlen, wie es sich auf sie auswirkt, sondern wirklich auch mal zu fragen, was nehmen sie eigentlich wahr, wie nehmen sie das wahr, spielt das eine Rolle für sie? Und ne, da haben wir auch wieder anekdotische Berichte, Belege von KollegInnen. Zum Beispiel hat ein Kollege mal erzählt, dass eine Schülerin nach der Abiturprüfung sagte, die Lieblingsphilosophin oder Philosophin, die behandelt wurde, das sei Hannah Arendt, weil es die einzige Frau war, die sie im Unterricht behandelt haben. Und da sieht man schon, dass das eine Dimension ist, die für Lernende eine Rolle spielt. Also sie nehmen das schon wahr und das ist nicht die einzige Geschichte, die ich aus diesem Bereich kenne.
Aber meinst du, es könnte auch damit zu tun haben, also dass wir das selber gar nicht so präsent vielleicht haben oder also jetzt die meisten, weil es auch diese Forderung gibt danach, der Autor, die Autorin soll keine Rolle spielen, es ist nur der Text oder auch die Biografien sollen keine Rolle spielen. Wir sollen so wenig wie möglich von den Urhebern der Texte, also es ist ja eine Forderung, die häufig kommt, der Autor ist tot und so weiter, nur der Text zählt. Also dass das über lange Zeit eben auch immer wieder gesagt wurde, nein, also bloß keine Biografie, bloß.
Ja, also zum einen denke ich, dass allgemein vielleicht eine Sensibilisierung hier wichtig wäre, auch bei Lehrkräften und auch schon im Studium, einfach erstmal für so bestimmte Verzerrungseffekte, die hier vielleicht eine Rolle spielen. Genau, und die andere Frage ist vielleicht, ist es eigentlich möglich, ganz zu abstrahieren von der Person, die einen Text geschrieben hat, ne? Weil auch die Person war in einer gewissen Weise immer situiert, ob das jetzt, egal welche Gender-Zugehörigkeit die Person hatte, aber die hatte immer irgendeine Lebensrealität, von der sie aus gedacht hat. Und genau, da gibt es manchmal auch so eine gewisse Verzerrung, die ich da wahrnehme, dass gerade Philosophinnen das oft als Vorwurf gemacht wurde, dass sie in einer bestimmten Weise vielleicht eine partikulare Sichtweise haben oder situiert sind, während Philosophen es anscheinend in dieser Lesart besser gelingt, zu abstrahieren von ihrer eigenen Situiertheit und von so einem View from Nowhere auf die Welt zu schauen und so die neutrale Position einzunehmen. Genau, und dazu passt ja so ein bisschen diese Forderung, wir sollten eigentlich nur auf den Text schauen, auf die besseren Argumente, auf die Qualität und das ganze Lebensweltliche außenrum ausblenden. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so funktioniert.
Also es hat auf jeden Fall in meinem einen Seminar überhaupt nicht funktioniert, als ich zu Derrida was gemacht habe und eine Studentin dann fragte, warum ich denn diesen alten weißen Mann unterrichten würde. Und da dachte ich dann, ach ja Mist, hättest du doch mal was über Derrida sagen sollen. Und habe dann halt gesagt, naja, also der ist algerischer Jude. Also er ist jetzt in seinem hohen Alter oder war dann, so wie wir ihn kennengelernt haben, ein etablierter Professor. Aber der ganze Lebensweg davor spielt auch eine ganz wichtige Rolle für sein Werk. Und das ist dann gar nicht, was weiß ich, Biografie nochmal eine Sitzung machen, sondern in dem Fall natürlich einmal wichtig für die Einordnung. Ich schreibe nicht immer nur wieder den Kanon fort, indem ich alte weiße Männer mache oder vermeintlich weiße Männer, ne, das ist das eine, sondern in seinem Werk schlägt sich das ganz, ganz stark nieder. Also das Aufwachsen in einem kolonialisierten Land, die Aneignung dieser Sprache des Herrschers, dieses Französisch, was ihm sein ganzes Leben lang fremd bleibt. Also da sieht man es ganz gut, ne, dass sich dieser Kontext eigentlich eher auch da wieder gut hermeneutisch verstanden, das Verstehen vertieft.
Ja, und auch fruchtbar gemacht werden kann. Das ist auch so eine andere Diskussion, die geführt wird. Also wenn wir wieder bei der Frage sind, bei den Hebeln, wie können wir für mehr Sichtbarkeit sorgen und wie können wir das eigentlich genau umsetzen? Da so, gibt es Unterscheidungen zwischen einer Thematisierung von Gender oder eben Nicht-Thematisierung. Es wird auch manchmal Dramatisierung und Entdramatisierung und Nicht-Dramatisierung genannt. Das finde ich nicht so ganz glücklich. Auch man kann einfach sagen, thematisiert man jetzt Gender oder thematisiert man das einfach nicht. Man könnte ja einfach sagen, so, wir fügen jetzt einfach zu verschiedenen Themen Texte von Philosophen ein und wir thematisieren das gar nicht weiter. Wir sagen einfach, wir suggerieren das einfach selbstverständlich, dass auch Philosophinnen sich hier betätigt haben und relevante Beiträge produziert haben und die gucken wir uns einfach inhaltlich an. Das scheint mir auf der einen Seite Vorzüge zu haben, weil es eben nicht so einen Fokus drauf legt, oh, schaut mal her, das ist ein Text von einer Frau, das ist was Besonderes. Ne? Auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, ob das ausreicht, um diese Narrative, die im Hintergrund wirken, ob die zu verändern. Ne? Also ob das genug wahrgenommen wird, wenn man da nicht immer mal wieder drauf hinweist, ne, Philosophinnen tragen hier auch was Relevantes bei, weil wir hatten das eben schon mal so kurz angedeutet, diese Narrative, die werden schon mit in die Schule gebracht im Prinzip. Also Vorstellungen davon, was Philosophie ist oder welche Personen daran teilhaben, die scheinen schon so durch eine Art kulturelle Sozialisierung mitgebracht zu werden. Und ich glaube, die sind relativ robust. Und wenn man die nicht ab und zu mal so ein bisschen hinterfragt und wachrüttelt, dann weiß ich nicht, ob das ausreicht, um diese Vorstellungen darüber von Philosophie und von PhilosophInnen zu verändern.
Also glaubst du, dass Add Women oder Add Others und Stare zwar vielleicht eine sinnvolle Strategie sein kann, unthematisiert oder thematisiert, aber es darüber hinausgehende Veränderungen brauchen müsste, so verstehe ich dich.
Ja, ich glaube, das ist so ein Ineinandergreifen von verschiedenen Mechanismen und Prozessen, die sicherlich über eine Zeit lang auch verfolgt werden müssen. Und ja, das, also nicht nur weitere Personen hinzugefügt werden, sondern eben auch vielleicht das Fundament noch ein bisschen weiter angeguckt wird. Also Kriterien für Kanonizität zum Beispiel, dass es vielleicht auch gar nicht so ganz klar ist, speziell mit Blick auf die Schule, welche Personen, welche Texte, welche Theorien finden eigentlich Einzug in die Lehrpläne, in die Schulbücher und so weiter? Wie wird der Kanon eigentlich zusammengesetzt und nach welchen Kriterien entscheiden wir das eigentlich? Sind es dieselben, wie für den akademischen Kanon gelten oder sind das andere Kriterien? Also da sich nochmal dieses Fundament auch anzuschauen und inwiefern diese Überlegungen auch gerade in Bezug auf Qualität eigentlich durch bestimmte Verzerrungen beeinflusst sind.
Kannst du dazu vielleicht noch ganz kurz was sagen? Wer entscheidet das denn? Also wer macht denn so ein Lehrbuch? Und wie lange ist das auf dem Markt, wenn man so will?
Das ist unterschiedlich und ich glaube zum Teil auch vielleicht ein bisschen kontingent manchmal, wer da so dran mitarbeitet. Manchmal Gibt es da schon so feste Teams, die auch immer weiter neue Auflagen produzieren von den Büchern? Ich sehe aber auch bei vielen Schulbüchern, wie ich es mitbekomme, jetzt Bestrebungen, den Kanon zu diversifizieren. Und das finde ich auch wirklich ja, sehr schön und habe da große Hoffnungen. Und ich weiß auch zumindest von einer Kollegin, dass sie da angefragt wurde, ob sie das Schulbuch den Verlag beraten kann. Und die nämlich auch den Wunsch hatten, ja, verschiedene Philosophen einzufügen und mehr PhilosophInnen aus auch nicht westlichen Traditionen. Also ich glaube, da verändert sich schon was. Prinzipiell sind es Personen, die aus der Fachdidaktik kommen, auch Lehrkräfte arbeiten daran mit. FachphilosophInnen sind häufig auch in diesen Gremien mit drin. Genau, und je nachdem, welche Personen dann da so zusammenkommen, kann es natürlich sein, dass da bestimmte Schwerpunkte gesetzt werden, würde ich mal sagen.
Ich glaube, zeitlich kommen wir langsam schon zum Ende unseres Podcasts. Gibt es denn Strategien, auf die du selber besondere Hoffnung setzt oder wo du besonders großes Veränderungspotenzial in den nächsten Jahren, Jahrzehnten siehst?
Ich glaube, das ist wirklich ein langfristiger Prozess, auf den wir uns einstimmen. Und also was ich jetzt ganz konkret selber mache mit KollegInnen zusammen aus der Didaktik und aus der Schulpraxis und aus der Fachphilosophie ist, dass wir Unterrichtsmaterialien erstellen, wo wir bisher unterrepräsentierte PhilosophInnen einbeziehen. Und der Anspruch ist auch, das zu Themen zu machen, die unterrepräsentiert sind. Und die stellen wir dann Open Access zur Verfügung. Genau, und das ist jetzt sowas ganz im Kleinen, aber so ein Beispiel erstmal, was Lehrkräften helfen kann. Die Idee ist nämlich, die irgendwie so anzubinden, dass es in den Unterricht gut integriert werden kann, ohne dass jetzt nochmal viel Aufwand betrieben werden muss. Und wenn es noch mehr von solchen Ansätzen vielleicht gibt, Lehrkräften zu zeigen, hier ist was für euch, schau mal, da musst du gar nicht mehr so viel investieren und das funktioniert hoffentlich so. Das wäre vielleicht irgendwie so ein Ansatz. Darüber hinaus.
Für alle vielleicht mithörenden zukünftigen Philosophielehrerinnen und Lehrer ist schon klar, wo man die dann finden wird können.
Ja, da gibt es so eine Plattform, die heißt Philo Vernetzt, also Philo wie Philosophie und dann philovernetzt.de. Da findet man Materialien zu, ich glaube, inzwischen schon 5 verschiedenen Themen und da kommen immer wieder auch neue hinzu. Aber darüber hinaus glaube ich, dass eben auch schon im Lehramtsstudium beispielsweise angesetzt werden muss, damit die Lehrkräfte, die dann später auch in Schulbüchern mitarbeiten oder in so Lehrplankommissionen beispielsweise, ja, da auch einen diverseren Wissensschatz mit einbringen können in diese Arbeit daran. Generell auch einfach die Sensibilisierung, worüber wir eben schon gesprochen hatten, erhöht wird. Dass einfach mehr als eine Kategorie bei Unterrichtsentscheidungen mit berücksichtigt wird. Also wen beziehe ich hier ein, wen repräsentiere ich? Habe ich vielleicht aus Versehen ein Halbjahr unterrichtet, wo nur weiße Männer wieder vorkamen? Oder ne, an welchen Stellen passt es einfach auch organisch, jetzt mal hier eine andere Person einzubeziehen?
Also so klingt es ja so, als ob es ein ganz guter Kreislauf auch ist. Also so die im besten Falle richtig guten Philosophieunterricht hatten in der Sekundarstufe 2, gehen dann als hochmotivierte Lehramtsstudierende an die Uni und kriegen da aber auch nochmal ein diverseres, breiteres, im Prinzip sowas wie so Tools, mit dem sie dann wieder in den Schulunterricht zurückgehen. Und genau, also das finde ich klingt total plausibel. Und mir ist, glaube ich, aber trotzdem wichtig, dass wir auch festhalten, dass es ja um die Kinder insgesamt geht. Also nicht nur um zukünftige Philosophiestudierende, das haben wir ja auch schon gesagt. Mhm. Und dass das nicht nur ein akademisches Problem ist, sondern man sich vielleicht sogar wünschen würde, dass Philosophieunterricht sehr viel früher beginnt. Mhm. Weil in Sekundarstufe 1 sind die ja auch schon relativ alt, sage ich mal.
Ja. Genau, und also ich glaube, hier besteht auch Hoffnung, weil in vielen Bundesländern jetzt auch Philosophieunterricht oder Ethikunterricht ab der Grundschule eingeführt wird. Mhm. Und wir hatten das eben schon mal kurz angesprochen, dass dieses Bild von Philosophie und was Philosophie ist und wer das eigentlich betreibt, das schon irgendwie früher geprägt zu sein scheint als in der 5. Klasse, dass da häufig schon Vorstellungen mitgebracht werden.
Berlin kennt sogar Philosophie in der Kita.
In der Kita, ja, das wird ja, ist ja noch besser. Also genau, das ist doch eine schöne Aussicht für die Zukunft. Mhm. Und dann muss man da aber auch ansetzen und sich angucken, was wird denn da genau gemacht? Mhm. Mit welchen Gedanken und von wem kommen denn da die Kinder schon in Berührung? Damit das sich dann irgendwann ändert, weil das kann ich vielleicht noch so als eine kleine Anekdote mit reinbringen. Ich habe in einem neu einsetzenden praktische Philosophiekurs in der 5. Klasse die SchülerInnen so ein Deckblatt für die Mappe gestalten lassen, Und es sollte irgendwas mit Philosophie zu tun haben. Und ganz viele von denen haben dann ja eben so einen alten, weißen, bärtigen Mann mit einem Buch gemalt. Genau. Und dann sieht man, das war eben bevor der Unterricht eben einsetzte. Umso wichtiger ist es, da ein Bewusstsein für zu schaffen und da ein bisschen was gegenzuhalten, vielleicht auch schon früher.
Vielen, vielen Dank, Katharina. Ich glaube, wir sind an ein sehr gutes Ende gekommen, haben ganz viel mitgenommen und auch gelernt aus deinem Projekt und freuen uns natürlich auf die weiteren Ergebnisse, die da noch kommen. Dein Projekt ist ja so ungefähr auf der Mitte jetzt. Genau. Das heißt, da kommt noch einiges.
Ja, ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch und die Einladung.
Ja, vielen Dank auch für deine sowohl praktischen als auch wissenschaftlichen Erfahrungen, die du mitbringen kannst. Das hat unseren Podcast auf jeden Fall bereichert.
In der nächsten Folge, Folge 3, sprechen wir mit Marie Nicola von der Universität Amsterdam. Marie Nicola engagiert sich schon seit sehr langem für Frauen in der Philosophie und hat auch die Society for Women in Philosophy in Deutschland mitgegründet. Und mit ihr werden wir über den philosophischen Kanon und die akademische Disziplin Philosophie sprechen, vor allem um über die Beharrungskräfte dieser Disziplin und ihre Eigenheiten und werden uns anschauen, warum sich da eigentlich so wenig ändert und was es vielleicht auch bräuchte, um aus dem Fach heraus das neu zu gestalten.
Die Frage nach Hebeln wird uns also nicht loslassen, von der Schule an die Uni und darüber hinaus. Ja, vielen Dank nochmal und dann bis zur nächsten Folge.